die Mitbewohnerin von meiner Freundin macht.
Hast du schon mal eine Grete im Mund gehabt beim Fischessen?
Biologische Untersuchungen an also so wahrscheinlich genau so ein Wasserverlustgeschichten oder
wahrscheinlich
sowas.
Genau das
so ähnliche
alle Biologen ähnlich.
Alle Biologen auf der Welt.
Biologen?
Biologen.
Man, sie hat es mir,
mir
sogar. Ach nee,
gleich zum Monologen.
Nee. Ich weiß wieder, was es ist. Es geht quasi um die Fähigkeit der Wundheilung.
Oh.
Von Nacktmullen.
Geil.
Und die haben irgendwas nicht, weshalb das bei denen schwieriger ist.
Die Blutgerinnung.
Ja, okay. Genau. Blutgerinnung, genau. Und da arbeitet sie an Nacktmullen rum.
Nacktmulle sind richtig hässliche Tiere.
Aber sie meinte, die sind, also das habe ich auch zu ihr gesagt, ich meine, das sind die pottenhässlichsten Viecher der Welt. Also sie meinte.
Das stimmt nicht. Das hässlichste Tier der Welt ist der Blobfisch.
Ja, den kenne ich. Der hat diese Nase.
Richtig.
Ja, genau. Aber sie meinte, wenn du eine Weile mit den Viechern arbeitest, sind die halt richtig geil.
Das ist ein Acquired Taste.
Ja. Halt richtig geil.
Ja. Es ist so wie mit allem, wenn man eine Weile dran arbeitet, dann wird man geil.
Oh.
Okay, ich habe gerade jetzt, ja, okay.
Gut. Herzlich willkommen bei 10-2-4. Heute mit Luis.
Hallo.
Und mit Paul.
Hallo.
Hallöchen.
Und Johannes.
Das bin ich. Danke, dass du angesprungen bist. Warum habt ihr das früher eigentlich nie gemacht? Früher haben wir immer so im Kreis gemacht, ne? Da haben wir immer irgendwie.
Wir sind jetzt erwachsen geworden.
Irgendwie. Wir steuern ja auch stark auf die Folge 100 zu. Und ich bin dafür, um gleich mit Mediatalk zu beginnen, dass ab der Folge 100 sich was ändern muss. Ich weiß noch nicht, was, ja. Ich weiß noch nicht, ob wir was weglassen müssen oder ob wir was dazu machen oder ob wir irgendwas verändern, was es schon gibt.
Warte mal, schmeißt du uns jetzt raus innerhalb der Folge?
Nee, das nicht. Also, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich am liebsten alleine einen Podcast machen würde.
Ja.
Beziehungsweise mit Leuten einen Podcast machen würde, die nicht so viel reden, damit ich denen was erzählen kann.
Ja.
Aber ich finde, ihr seid ganz, ganz guter Kompromiss dafür zwischendrin.
Das geht runter wie Öl.
Wie Öl, wie Butter, oder?
Nee, Rude.
Ach, ist ja gar nicht. Ich glaube, es geht beides.
Wenn ihr wisst, was wir, also ihr meine ich den Hörer, wenn du Hörer da draußen eine Idee hast, was wir anders machen sollen ab Folge 100 oder was wir neu einführen sollten ab Folge 100. Dann schreibt mir eine E-Mail an hallo@1024.org und wenn ihr eure Anschrift mit reinschreibt, dann schicke ich euch sogar einen Sticker.
Das hat der letzte Mal schon so gut geklappt.
Ja, Leute haben halt keine Fragen gehabt, aber
und anscheinend auch keinen Bock
auf Sticker. Sticker habe ich verteilt.
Wirklich?
Das haben mich ein paar Leute nach Sticker gefragt. Von daher gesehen.
Ich hab meine Sticker immer den Leuten aufgezwungen, gesagt, hier, nimm, freu dich. Aber es hat auch geklappt.
Ja, das Sticker-Thema ist ein größeres. Also ich bin mutiger geworden. Ich habe ja vorher total Angst gehabt vor diesem, das ist illegal.
Ja, aber es interessiert halt kein Schwein, ne?
Ja, eben.
Nee, das
wirklich gefallen. Niemanden. Also,
solange du nicht im Straßenverkehr Autofahrern auf die Frontscheibe einen Aufkleber klebst, sind ja halt so,
jo. Also bei eigentlich wird es erst interessant, wenn du plakatieren gehst, weil da kannst du wirklich Stress bekommen.
Das glaube ich, ja.
Vor allem, wenn du so an Mietflächen hängst, wo du nicht hängen darfst.
Wollen wir ein Plakat machen? Musst.
Hatte ich auch schon überlegt, aber ich weiß aus Erfahrung, dass das halt super nervig ist, die Dinger aufzukleben.
Ja, eben.
Und vor allem ist auch da der Effekt oder das messbar, das ist nicht messbar, was das dann bringt.
Und Luis kommt schon nicht mit der Knickkante bei den Aufklebern zurecht.
Das hat ihn schon total verwirrt. Hast du eine Knickkante? Um Gottes Willen.
Ich komme damit nicht zurecht. Da war keine.
Natürlich war da eine.
Nein, da war keine.
Dass da eine war.
Ja, wahrscheinlich war ich da einfach schon zu betrunken. So wie den Rest des Abends auch.
Okay.
Gibt's, Luis kann es dicker, da kann er mit nicht umgehen.
Ja, ich bin halt auch kein zertifizierter Sticker-Fachmann.
Wir befinden uns einen Tag vor dem, eigentlich heute ist, wenn ihr das hört, wahrscheinlich Tag der Deutschen Einheit.
Paul. Naja, ganz vorsichtig.
Naja, heute wird es keiner mehr hören.
Ja, aber
du meinst, gehen wir mal davon aus.
Gehen wir mal davon aus, dass wenn die Folge rauskommt.
Tag der Deutschen Einheit, Tag der Deutschen Einheit ist gerade vorbeigegangen.
Auf mein Gehirn ist
Deutschland feiert sich für 27 Jahre deutsche Einheit. In Mannheim ist die. In Mannheim? In Marburg? In Mannheim. In Mannheim ist die große Party.
Wieso denn in Mannheim?
Die sieht es ja woanders.
Und was denn für eine große Party?
Aber was zeichnet Mannheim aus?
Ja, so deutsche Einheitsparty.
Die Söhne?
Sowas gibt es.
Ja, klar.
Kommen alle. Aber treten klar. Die Söhne Mannheims auf?
Die sind Volksvermittler.
Nicht zu Hause.
Bestimmt, also ich glaube, Mannheim passiert da sonst nichts anderes, als dass die so eine Mannheim spielen. Von daher gesehen,
ja, wahrscheinlich, ja.
Eben. Müssen die da auch aufstehen.
Meinst du nicht Volksverhetzer? Mhm. Jetzt mal ohne Witz, es gibt einen Tag der Deutschen Einheit Party oder was?
Es gibt einen Tag der Deutschen Einheit Party. Habe ich doch auch vorhin schon immer irgendwo gesehen.
Ja, mir hast du aber nicht davon erzählt.
Tag-der-deutschen-einheit.de.
Ganz einfach einzutippen.
Und da war schon das andere Thema. Und da ist schwarzer Bildschirm.
Internet.
In Mainz, Internet. Sorry, nicht in Magdeburg. Was habe ich gesagt?
Nee, Mannheim.
Diese westdeutschen Städte. Es ist alles das Gleiche, das habe ich euch schon mehrmals erklärt. Alles.
Ist das ein Haus, was in Mainz steht?
Das ist Mainz, ja.
Ist das ein Haus, was in Mainz steht? Das sieht wunderschön aus, das sollte man sich vielleicht mal angucken.
Das sieht ein bisschen aus wie so ein dickeres Disney.
Wollte ich gerade sagen, das ist vom Disneyland in Mainz. Am Farben des Hambacher Festes. Nee, das ist was anderes schon wieder. Genau, und hier ist auch hier Einheitsfeier in Mainz und so, da geht richtig was ab.
Richtig.
Hier, Top Acts in Mainz. Komm, mal gucken, wer aufspielt. RLP. Montag,
also, Dienstag. Es gibt verschiedene Bühnen. Oh, das ist ja spannend.
Und verschiedene Tage auch.
Bühne der Stadt Mainz, das ist das, was wir sehen wollen.
Bischofsplatz. Urban Fox.
Ich habe heute Mine, kenne ich sogar.
Wer ist
ich
Mine, die mit
Mine
mit Fett, wirklich. Mit Fett Toni die neue Platte gemacht hat?
Ich habe heute Leute gesehen in so Trachten. Ja. Ist jetzt Oktoberfest in Berlin auch schon, oder was?
Ist Oktoberfest auch schon in Berlin, ja. Ist jetzt hier angekommen.
Okay.
Ich habe auch
jetzt einen gesehen, der kann man Lederhosen.
Im Hofbräuhaus in Berlin gibt es bestimmt auch so eine Art Oktoberfest.
Schön, deswegen sind die auch am Alex ausgestiegen wahrscheinlich.
Ja. Das ist das, was die Touris wollen. Die Touris wollen irgendwie Trabi fahren und ein Dirndl anziehen.
Das Beste aus beiden Welten.
Verstehe ich halt nicht, weißt du, da machen sich Leute ernsthaft darüber Sorgen, dass unsere Kultur verloren geht und dabei ist doch unsere Kultur überall.
Ist überall.
Ja.
Also ich meine,
Exportschlager. Ich meine, in haben die nicht sogar in China oder in Japan das Schloss Neuschwanstein nachgebaut? Das ist doch cool.
Aber das ist nicht das Original. Das Original gibt es nur in Ostdeutschland.
Das Schloss Neuschwanstein in Ostdeutschland?
Oder irgendwie die ich habe gedacht, ich kann mit dem Tag der Deutschen Einheit die Brücke zum gespaltenen Land überschlagen nach der Wahl. Aber das
hast du das gedacht. Gesehen? Hast du dir diese Länderkarte, also diese Wahl... Ich verwechsel das immer. Es gibt Wahlbezirk und was ist das nächste? Wahlkreiskarte von Schland angeguckt.
Mhm.
Und dann kann man ja so, zumindest auf der Seite, wo ich gekickt habe, was glaube ich Spiegel Online war oder so, konnte man so Parteihochbogen auswählen. Und dann, warum auch immer, habe ich Hochburg Linke ausgewählt und mal geguckt. Und dann war so eine 1:1 Ost-West-Teilung. Hm. Also sowohl Schland als auch Berlin dann nochmal so kleiner.
Aha, leider hat der Bundeswahlleiter hier nicht so eine Deutschlandkarte, aber ich weiß nicht, welche du meinst. Das ist auf jeden Fall die Karte, wo grundsätzlich erstmal alles schwarz ist.
Und dann gibt's erstmal, und dann kann man so quasi Filter rausnehmen, also nach und nach.
Ja. Wir haben noch vor der Bundestagswahl uns unterhalten, was alles passieren wird. Und dann, ich muss ehrlich sagen, irgendwie will ich es natürlich schon, aber irgendwie dann doch wieder nicht so sehr, weil es auch schon wieder eine Woche her ist. Aber das ist
schon alter Hut.
Lustigerweise bin ich die ganze Zeit auf die Bundestagswahl zugegangen und dachte so, naja, so wie wahrscheinlich die meisten Leute, naja, was soll da schon passieren und so und bla bla und bleibt ja eh alles gleich. Und dann war irgendwie durch die Ansage der SPD an dem Abend auf einmal alles dann doch ganz, ganz anders. Also durch das die SPD relativ schnell gesagt hat, also wir spielen nicht mit, war auf einmal so die Situation so, warum, was passiert jetzt?
Naja, also entweder die wussten halt schon, wie scheiße es wird für die.
Ja gut, dann natürlich wissen die
das. Oder das war halt so ein richtiger Panik-Move, nochmal irgendwas in Bewegung zu setzen und zu sagen, was auch immer passiert, wir machen nicht mit.
Ja, ein Panikmove war es vielleicht, aber es war ja schon geplant. Ja. Also es wussten ja alle, was ist
auch
geplant. Also die sind ja nicht doof, die können ja alle Umfragen lesen.
Ja.
Und Umfragen sind nicht die Wahl, das wissen wir alle, aber es zeigt halt noch eine Tendenz an. Und dann war ihnen schon bewusst, dass sie kein gutes Ergebnis einfahren werden. Und dann haben sie sich wahrscheinlich überlegt, okay, wenn wir jetzt nicht aus irgendwelchen Wundern auf einmal doch 28% haben, dann ist das unsere Ansage.
Jo.
Sorry.
Nicht schlimm. Ich habe bloß, also ich habe so gedacht, so dann ist ja das mit der AfD passiert. Und dann haben sich ja richtig viele hingestellt und haben gesagt, wie konnte denn das passieren? Und das finde ich halt so vermessen, weil eben gerade, wie du schon richtig sagst, ja eigentlich alle Prognosen hatten und eigentlich alle so ein bisschen wussten, was passieren wird. Und dass sich dann so auch welche von den Oberaffen hinsetzen und sagen, na, da konnten wir aber nicht mitrechnen.
Ja, ist halt Bullshit, also ich finde, das gehört, auf der einen Seite gehört es ein bisschen dazu, weil halt am Schluss dann doch.
Ja, klar, also ich verstehe schon, ganz kurz, ich muss es jetzt loswerden. Ich verstehe schon, dass wenn du wählst und am Abend wird dann der Oberheinz von der SPD gefragt, jo, jetzt ist es passiert, wie geht's? Und dann kann er nicht gleich sagen, naja, und wir haben uns schon das gedacht, und dann wird er erstmal sagen, naja, wir haben jetzt das Ergebnis eingefahren und wir sind da nicht so zufrieden mit und ach ja, die AfD ist auch am Start, das ist ja scheiße und so. Also mir ist schon klar, dass dann nicht gleich jeder irgendwie und vor allem schon gar nicht sagen kann, na, damit haben wir aber gerechnet, sondern dass irgendwie so eine Art Betroffenheit ausgedrückt werden muss. Aber ich finde es halt trotzdem, ich finde es richtig unfair.
Unfair.
Naja, ich weiß nicht, ob unfair das ist.
Nee, es sind halt so Rituale, ne? Also, dass man vor der Wahl immer sagt, Umfragen sind Umfragen und dann nach der Wahl sagt, naja, haben sie ja auch schon so ein bisschen gesehen und so. Es ist letztlich halt schon ein Unterschied, weil auch wenn es Umfragen gab, am Schluss ist es halt jetzt Fakt. Ne? Also Umfragen konntest du dir kannst du jede Woche anschauen und die verändern sich auch jede Woche ständig und gehen hoch und runter und dadurch ändert sich ja nicht die Realität des Politikbetriebs, nicht wirklich jedenfalls. Sondern es sind halt dann nur Tendenzen und dann ist halt gewählt worden und jetzt ist es halt so. Ja, jetzt sitzen halt irgendwie, was weiß ich, paar 90 AfD-Abgeordnete im Bundestag. Ich habe schon wieder die Zahl vergessen, gehört, was man, also ohne dass das jetzt, das ist kein Vorwurf, aber die verdienen alle gutes Geld.
Nee, das,
ja, und die bekommen alle gut. Vor allem, und das ist das Ganze, was das alles noch ein bisschen gruselig macht, die bekommen alle relativ viel Geld, ich glaube, halt ein Budget, um sich Leute anzustellen.
Ja. Und zwar jeder von denen, ne?
Jeder von denen, ja. Klar. Jeder Abgeordnete hat die Möglichkeit, also macht ein Büro auf und stellt sich da ein paar Leute an. Und je nachdem, wie viel, wie Fraktionen und bla bla, bekommen die alle Budget und dann haben die halt irgendwie jeder Abgeordnete 2-3 Mitarbeiter. Und das heißt, all diese Jungs und Mädels, die holen sich halt jetzt alle nochmal so 2-3 Leute rein. Und da holt man sich jetzt nicht unbedingt den Prolli-Schläger-Nazi rein, aber man holt sich schon irgendwie Leute rein, die Bock haben, für einen zu arbeiten. Das heißt, da gibt's jetzt auf einmal so eine Kraft, die auch im Bundestag unterwegs ist und alle Möglichkeiten hat, in allen Sitzungen zu sitzen und alle Daten einzunehmen und alle Fragen zu stellen und auf alles Mögliche zuzugreifen, was so ein Bundestag einem zur Möglichkeit gibt. Und da sitzen die halt jetzt auch dabei und bekommen das jetzt auch alle. Von daher gesehen ist es schon irgendwas, was jetzt erstmal ein anderer Level ist, glaube ich.
Definitiv.
Dass es nicht vorherzusehen war, wär gelogen, das stimmt.
Ja, also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, was du damit hast, Paul, ist, dass man schon ein bisschen den Eindruck hatte, dass die so-called Volksparteien und auch die kleineren, die man ja vielleicht so in den engeren Kreis zuziehen kann, dass sie so ein bisschen so getan haben, als hätte sie das jetzt wahnsinnig überrascht. Also vielleicht ist es einfach so ein bisschen verblendet gewesen oder vielleicht noch der letzte Zweig, an den sie sich so ein bisschen geklammert haben, dass das ja nur Prognosen sind, dass das vielleicht eh nicht passiert. Ich glaube, was da halt ziemlich gesessen haben wird, sind halt die Abwanderung der Wählerschaft zu eben jener Partei. Und ich glaube oder hoffe zumindest, dass sich da vielleicht diese Art der Wahrnehmung von Prognosen so ein bisschen vielleicht bei den Leuten auch geändert hat. Oder dass sie vielleicht das so ein bisschen Lerneffekt dabei entsteht.
Glaube ich nicht.
Eher nicht.
Also wenn man so diesen Prognosen glauben darf, dann heißt es ja, dass die höchste Abwanderung die CDU erfahren hat. Also gerade zur AfD. Und die haben halt trotzdem gewonnen.
Also warum sollten die sich darum scheren?
Ja, und das ist ja
Genie gewonnen.
Das ist ja halt das Allerschlimmste, ne? Also die erlaubt mir die kurze Fußballanalogie, aber in feinstem Trainerjargon, der nach der Niederlage sich hinstellt oder nach einem gerade noch so geretteten Unentschieden und sagt, ja, ist alles gut, wir haben ja einen Punkt geholt, ja, ich habe da viele gute Dinge gesehen, wir machen jetzt so weiter. Und genau so war es ja leider dann bei der guten Angela auch so ein bisschen in der Rede. Ja? Also es wurde mehr darauf gepocht, zu sagen, hey, wir sind ja die stärkste Kraft in Deutschland. Und ja, das war es dann aber auch. Also wie man stärkste Kraft geworden ist, interessiert ja keinen. Beziehungsweise mit wie viel Stimmenverlust oder Prozentverlust.
Das stimmt ja einfach nicht.
Was?
Also es interessiert da alle. Also das kannst du dir vorstellen, dass die gesamte CDU und die gesamte CSU die Wochen davor und jetzt sowieso am komplett durchdrehen sind und am konsolidieren, am besprechen und am Neuaufstellen und am kritisieren, wie sie dieses Ergebnis nicht nochmal wiederholen.
Also das mag sein, dass das intern passiert, aber das wird doch nicht nach außen.
Aber also
nach außen
nicht.
Findet das doch nicht statt.
Das sind ja parteiinterne Querelen. Also du wirst ja nicht, also die Angela Merkel hat gesagt, dass es kein geiles Ergebnis ist, aber dass sie jetzt halt die gestärkte Kraft ist. Gut, es ist so. Und sie als Kanzlerin und als Regierungschefin der aktuellen Regierung und der wahrscheinlich zukünftigen Regierung hat ja ein Interesse daran, in Stabilität zu suggerieren und zu sagen so, hey, das kriegen wir alles hin, wir bauen das jetzt alles zusammen und dann machen wir eine neue Regierung, weil die ja keinen Bock drauf hat, dass es jetzt irgendwie in einem Chaos endet, aber dass die nicht glauben oder nicht ernst nehmen oder nicht, das ist einfach, also das ist...
Das habe ich aber auch so gar nicht gemeint.
Ja, also, die tun so, als wäre es egal oder, aber das ist denen 100% nicht egal.
Nee, aber ich finde halt schon, wenn man eine Wahl gewinnt, aber trotzdem irgendwie die meisten Prozente verliert, dann könnte man das auch ein bisschen anders, also könnte man ja auch ein bisschen selbstkritischer agieren. Also auch vielleicht dann in der Rede, die man danach hält. Und das Gefühl hatte ich bei der Rede von Frau Merkel halt nicht. Also da fand ich die Reaktion oder die Konsequenz aus dem Ergebnis, was die SPD gezogen hat, dann einfach schon ein bisschen reaktiver oder ein bisschen deutlicher.
Ich glaube, das kann die halt auch nicht machen in dem Moment. Ne? Du kannst dich halt nicht hinstellen und sagen so, huch, so, was machen wir jetzt? Sondern die muss halt schon so.
Ja, es bringt vor allem nichts. Also weil das Ziel ist ja von dieser Partei und also jetzt mal, soll das gar nicht negativ klingen, aber das Ziel ist ja, dass sie jetzt eine Regierung stellen. Und es gibt niemanden anders als Angela Merkel, die das jetzt aktuell macht. Und das heißt, sie muss jetzt quasi sich hinstellen und muss sagen, okay, alles klar, wir gehen jetzt weiter und bauen jetzt eine Regierung zusammen. Und in der CSU geht das Gerangel aufs Heftigste los. Die CSU hat, das müsst ihr auf der Zunge zergehen lassen, die CSU ist eine Partei, die ein schlechtes Ergebnis eingefahren hat, wenn sie nicht die absolute Mehrheit bekommt. Also die CSU in Bayern beim Landtag rechnet damit, dass sie über 50% der Stimmen bekommt. Jetzt sind Bundestagswahlen immer noch so eine Sache, wo sie nicht unbedingt 50% der Stimmen bekommt, aber sie haben halt viel, viel weniger bekommen. Sie haben richtig viel verloren in Bayern. Und auf einmal ist die gesamte Existenzberechtigung dieser Partei auch so ein bisschen in Frage gestellt, weil die CSU hat ja nur diese Sonderrolle oder ein Grund, warum sie diese Sonderrolle immer noch für sich beansprucht, ist, dass sie einfach für eine riesen Mehrheit von einem riesigen Bundesland spricht. Und wenn sie diese Berechtigung verliert, dann verlieren sie ihren Einfluss und ihre Existenzberechtigung. Das heißt, Seehofer ist eisenhart angezählt. Es gehen alle davon aus, dass Seehofer nicht bei der nächsten Landtagswahl nächstes Jahr als Parteichef antritt. Es kann gut sein, dass er die Koalitionsverhandlungen wieder noch machen, aber danach kann es gut sein, dass er dann aussteigt. Und Angela Merkel wird nach dem Ergebnis definitiv, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht mehr nochmal als Bundeskanzlerin antreten. Und die Partei muss jetzt schon sich irgendwie überlegen, wie sie die nächsten 4 Jahre bastelt, damit sie in 4 Jahren wieder sagen kann, okay, wir sind wieder am Start und wir machen jetzt nochmal 4 Jahre. Versteht ihr, was ich meine?
Also, ja, das ist ja auch alles
schon richtig.
Wie gesagt, ich fand nur die erste Reaktion, fand ich doch überraschend positiv dafür, dass es halt trotzdem die Partei mit den meisten Stimmverlusten war.
Ja, aber das meine ich halt noch zusätzlich zu dem Hintergrund, den Johannes jetzt erklärt hat. Ich glaube, du kannst halt nicht in der ersten Rede, wo halt Leute irgendwie so eine vielleicht mehr oder weniger pauschale Reaktion jetzt erstmal erwarten, sagen so, naja, Das ist ja schon ein bisschen ungünstig jetzt so, ne? Und jetzt ist man auch nicht so richtig, jetzt müssen wir erstmal gucken und so, sondern dann musst du dich
ja entscheiden. Aber so, halt so musst du es ja auch nicht formulieren. Ich meine, die haben ja alle ja, schlaue Redenschreiber, die können das ja auch als Chance wittern, da mal zu sagen, ja, das, die, wir haben diese Wahl gewonnen, aber das ist auch ein Zeichen an uns, dass wir das und das oder was auch immer.
Das glaube ich nicht.
Warum denn aber nicht? Also, da, also
du, ich bin
oder sehe ich das jetzt komplett falsch?
Also, ich weiß bin nicht. Ja völlig bei dir. Das wäre cool. Aber es wird nicht passieren, glaube ich. Weil du bist ja halt schon.
Ja, dann bin ich da vielleicht ein bisschen zu naiv, was es angeht. Aber wie gesagt, ich.
Und man muss ein bisschen, also ganz kurz, um das noch ein bisschen anzubieten, man muss ein bisschen die Einstellung des Handlungen einer Partei und eines politischen Teams nur auf Basis von einer Rede zu machen, ist immer ein bisschen einseitig. Du musst immer noch ein bisschen mitnehmen, was andere Leute in der Partei sagen. Wenn jetzt sich zum Beispiel jemand von der CSU hinstellt und sagt, wir müssen dann, das haben sie ja ganz bekannt gesagt, hat der Seehofer gesagt, sie müssen jetzt auf die rechte Flanke schließen. Ja, also sie haben irgendwie acknowledged, irgendwie auf der rechten Seite haben sie wahnsinnig viel Stimmen verloren. Das wollen sie wieder lösen. Und einfach der Fakt, dass jemand von der CSU vorgeschickt werden darf, der das sagt, ist ja quasi schon ein Symbol, dass sie einen Fehler eingestehen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, nee, ist ja auch klar. Sie wollen halt jetzt die abgrasen, die halt weggewandert sind zu einer Partei, die halt genau diese Sachen vertritt. Das ist ja auch die ganze Geschichte, dass ja die CSU wahrscheinlich die konservativste Seite von CDU, CSU sowieso inne hatte. Und dass sie ja gerade anscheinend diese Leute ja verlieren. Mhm. Wenn man auch mal davon ausgeht, dass die CDU ja früher eher noch von den Parteien am rechtesten anzusiedeln war, also zumindest politisch, dass sie den ja verloren haben und dass sie die jetzt wieder zurück wollen, ist mir auch klar. Mhm. Ich sehe das halt vielleicht aber auch so ein bisschen mehr aus der Marketingperspektive. Also ja, wenn du, weißt du, also ich meine, was ist Politik nach außen hin an den Menschen? Dann ist es Werbung, es ist sich verkaufen, es ist aber auch rational Dinge beschließen, es ist Dinge beschließen, um ein Gesamtwohl zu fördern. Ja, zumindest soll das nach außen hin sein. Wenn man sich Wahlplakate anguckt, ist es das. Und ich glaube, beziehungsweise ist das so wie ich das sehe, sich ein Fehler eingestehen, offensichtlich irgendwie noch etwas, noch nicht, was man einfach nicht so klar ansprechen kann. Also, könnt ihr mir folgen? Also, wenn du jetzt sagst, wir müssen die rechte Flanke schließen, was Seehofer sagt, dann klar ist das ein Fehler eingestehen, aber der ist halt auch, das ist schon zwischen den Zeilen und das wird auch nicht jeder checken. So, vielleicht ist aber Politik auch kein Ort für klare Worte. Weiß ich nicht. Also könnt ihr mir folgen, welcher Perspektive ich
sehe? Ich weiß auch, was du meinst. Die Sache ist, ich bleibe aber auch so ein bisschen dabei und antworte im Prinzip nochmal mit dem gleichen Scheiß. Ich kann mir selbst ein richtig kluger Redenschreiber und selbst ein richtig guter Mensch, der aber für diesen Job da ist, in dem Moment zu sagen, was weiß ich, Frau Merkel oder irgendjemand anders, du musst jetzt hier eine Rede halten, in der du darauf reagierst, wie das Wahlergebnis ausgefallen wird, der wird nicht sagen, es ist eine gute Idee, jetzt zu sagen, yo, wir haben auf jeden Fall Fehler gemacht und weißt du, die erste Reaktion in dem Moment muss, glaube ich, sein, oder ich sag mal so, wenn ich versuche, mich in einen Politiker reinzuversetzen, der gerade die Macht behalten hat,
dafür habe ich ja auch
einen vielleicht Respekt, nicht unbedingt so nicht wieder erlangt, sondern gerade behalten hat, dann werde ich mich nicht hinstellen und werde sagen, da habe ich aber nochmal Glück gehabt, weil ich weiß schon, es war alles nicht so rosig, sondern ich werde halt sagen, yo, danke, dass ihr nach wie vor in meine Kräfte vertraut. Und wir schaffen das schon so. Und ihr wisst ja, was wir können, so, weißt du? So, ich weiß nicht,
den Punkt, den du ja ansprichst, ist ja auch, dass die ja nicht, also es wird ja, sie müssen ja immer auch aufpassen, dass sie nicht für Leute sprechen oder nur zu Leuten sprechen, die sie nicht mehr gewählt haben. Sondern sie müssen
ja auch zu den Leuten sprechen,
die sie gewählt haben. Ja, es richtet sich ja an die
Wählerschaft. Ja, es ist ja alles richtig.
Und es haben ja immerhin dann immer noch diese paar 30% CDU-CSU gewählt. Und die wollen ja das, und auch, was ja auch, wenn wir von Umfragen sprechen, ja, die meisten Leute haben sich in Deutschland die Weiterführung der Großen Koalition gewünscht. Ja, und das bedeutet unter anderem ja auch, dass die meisten Leute sich gewünscht haben, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt. Mhm. Und das heißt, in gewisser Weise muss da auch, um wieder das zu wiederholen, muss da auch diese Stabilität gezeigt werden.
Genau, das ist, glaube ich, ist nämlich der wichtigere Punkt. Und ich glaube nämlich, wenn sie jetzt sich hinstellen würde und würde sagen so, ja, wir haben gewonnen, aber ganz ehrlich, ja, wir haben auf jeden Fall Fehler gemacht und so, dann würden, glaube ich, viele der Wähler, die gerade die, die CDU und CSU gewählt haben, würden sagen so, na, was soll denn der Scheiß jetzt?
Ja, also, aber ich meine,
weißt du, also, wozu habe ich denn dich gerade gewählt, wenn du jetzt sagst, ne, also wir werden einiges anders
so
machen müssen.
So musst du es ja auch nicht machen. Ne? Man kann es ja ein bisschen schlauer anstellen. Es klingt jetzt so, als würde ich jetzt so sagen, ja, wir halten jetzt hier eine Rede und ich liste mal auf, was wir aber alles scheiße gemacht haben.
Weiß ich doch, Luis, aber ich versuche es ja, also wir müssen ja irgendwie, wir müssen ja eine Ebene finden, auf der wir uns unterhalten können.
Ja, das ist
und
ja völlig richtig.
Ich kann es nicht so ausdrücken wie ein Politiker, deswegen sage ich es halt so.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ich, also die so. Diskrepanz, glaube ich, die ich da, also die ich halt so ein bisschen gesehen habe, ist, oder zumindest das, was man ja im Fernsehen mitbekommt, das muss ich auch mal noch dazu sagen, ich war ja nicht auf der CDU-Wahlparty.
Was, warum nicht?
Gott bewahre.
Ich hätte dich extra eingeladen.
dass ich schon, also man so ein bisschen den Eindruck hatte, zumindest aufgrund dieser Berichterstattung, dass ihre Worte halt irgendwie positiver waren als die Stimmung dann danach. Mhm. Also man hat ja dann auch diese, da spielte ja dann eine Band und dann wurde da ja wurden da Songs gespielt und dann wurde
Rote drüber gespielt. Glaube ich, gespielt, ne? An Tag
der CDU-Wahlparty.
Ja, Tag mit diesem.
Ach so, das war ja. Okay.
Und hier kommt
das,
Alex.
Ich wollte gerade sagen, hä, das war doch aber, das war doch.
Hier kommt Angie. Die Toten Hosen haben auf der AfD-Party gespielt. Hier kommt Alexander Gauland.
Stimmt, Alter.
Dann stand da halt die, war das Bettina Schausten sogar? Ich glaube, es war sogar die Schausten. Sie stand dann da im Mikrofon und stand halt so ein bisschen abseits und dieses, ne, dann, das ist ja auch immer so ein Vorteil, dann dieses fahle Reporter-Kameralicht, was dann so in ihr Gesicht scheint und hinten siehst du so traurige, halb besoffene CDUler ihre 32% befeiern. Das sah schon alles sehr traurig aus, ne? Und es war halt auch nicht mehr voll. Deswegen, vielleicht ist das einfach so die Diskrepanz, die in meinem Kopf hängen geblieben ist. Wie gesagt, ich persönlich, und dabei bleibe ich halt auch, ich glaube, ich hätte mir da irgendwie ein bisschen was anderes zu hören gewünscht, auch wenn ich jetzt kein großer Angie-Fan bin. Ja. Der Eindruck bleibt bei mir so ein bisschen.
Aber das meine ich ja, da habt ihr ja beide recht. Also, die werden schon, wie Johannes sagt,
ja,
untereinander, ja, und innerlich gedacht haben, so, oh shit.
Dass
so,
die aber rotieren, nach außen, dass die rotieren das halt ohne Ende, ist mir auch klar. Also gerade dieses CSU-Ding ist ja auf jeden Fall ein Warnschuss vor den Bug gewesen, wenn nicht sogar fast rein ins Schiff.
Und ich glaube, die haben auch eher so gefeiert mit, haben aber nochmal Glück gehabt, so, weißt du, und nicht.
Also könnte ich mir vorstellen.
Aber. Obwohl ich jetzt andererseits auch nicht glaube, dass sie sich ernsthaft Sorgen machen müssen, nicht mehr irgendwie Teil der Regierung zu sein. Also selbst wenn sie jetzt nicht die allerstärkste Partei geworden wären.
Ja gut, aber das ist ja genau das, was sie gesagt haben. Ne? Also ihr Ziel war ja quasi, dass eine Regierungsbildung nicht ohne sie funktioniert.
Genau.
Das ist ja die Realität.
Und das ist ja Realität.
Also sie bleibt weiterhin Kanzlerin und jetzt gehen sie in die Gespräche, oder nicht mal da sind sie ja. Ne? Also man muss ja jetzt mal Stand heute, weil das hat mich auch mal interessiert, so. Ich habe jetzt schon ein, zwei Bundestagswahlen in meinem Leben miterlebt, aber...
Was, so alt bist du schon?
Ja, ja, aber auch ich stelle ja fest, dass ich quasi mit Bundestagswahl zu Bundestagswahl mehr also mehr Routine mitbekomme und mehr so, okay, das funktioniert immer so.
Nicht mehr so aufgeregt, ne?
Genau, und das quasi im Grunde der spannendste Moment ist, diese zwei Stunden nach dem Verkünden, ja, insbesondere dann, wenn quasi diese einmal alle 5 Jahre oder alle 4 Jahre setzen sich dann diese Elefantenrunde zusammen. Das heißt, du hast einmal die Situation, wo Merkel und ihre Kontrahenten aus den anderen Parteien tatsächlich im selben Studio sitzen und sich unterhalten, weil es passiert ja sonst nie. Es gibt ja keine Talkrunde, wo Angela Merkel da sitzt und dann noch irgendwie jemand von der Linken sitzt und jemand von den Grünen und die dann diskutieren oder sich besprechen, ja. Du erlebst ja Angela Merkel nur in Einzelinterviews oder wenn sie im Bundestag was sagt. Ja, sonst hat sie ja im Grunde in der Öffentlichkeit keine Präsenz. Also, jedenfalls nicht im politischen Diskurs. Und, danach hast du noch den nächsten Tag, wo so alle nochmal so, jeder Ausreißer nochmal kommentiert, wo dann auch die Direktkandidatin von Friedrichshain-Kreuzberg direkt mal sagen muss, ja, bei mir, also ich mache kein Jamaika, also jeder kann auch einmal sowas droppen, mal kurz, ja, und dann ist ja auch wieder vorbei, weil jetzt ist nämlich auch wieder Ruhe, nächstes Wochenende ist Wahl in Niedersachsen, deswegen halten auch alle ganz stark die Füße still, weil keiner Bock hat jetzt, dass die Niedersachsenwahl durch irgendwelche dummen Versprecher oder dummen Koalitionsausrutscher irgendwie versaut wird, weil was ist jetzt, wenn die FDP und die Grünen mit denen sich zusammenschließen würden und dann jeder von denen, jede Partei muss auf einen wichtigen Kernpunkt, den sie sich irgendwie versprochen haben, verzichten, dann hast du halt direkt den negativen Backflash in Niedersachsen, deswegen halten die alle die Fresse gerade. Genau. Das heißt, der nächste Spaß beginnt, also nächste Woche wahrscheinlich dann. Und dann habe ich irgendwie, was ja auch stimmt, in einem anderen Podcast gehört, dass so ein bisschen die Frage ist, okay, schaffen sie jetzt noch eine Koalition zu bilden vor Weihnachten oder nach Weihnachten? Also wir sprechen jetzt noch von 2 Monaten, wo einfach nur gesprochen und diskutiert wird und verhandelt wird und dann irgendwann mal was verkündet wird. Ja? Also viel mehr passiert da jetzt in den nächsten Wochen erstmal nicht.
Aber was ist denn das mit der gleichgeschlechtlichen Ehe?
Ja.
Ist da was dran? Ich habe da neulich so ein Video gesehen. Ja,
ist da dran?
Na, kommt die jetzt?
Die ist seit gestern, heute, ich glaube heute ist sie in Kraft getreten oder am 1. Oktober ist sie in Kraft getreten. Ich habe nämlich gestern Meldungen gesehen, dass die ersten Paare geheiratet haben gestern.
Und ist es noch Werk der alten Regierung oder ist es jetzt der erste
Move? Es gibt ja quasi eine Regierung noch
Im Amt quasi.
Genau, es gibt jetzt noch eine im Amt. Mhm. Und das erste, was gemacht wird, ist, dass quasi der neue Bundestag sich bildet. Und dann das Erste, was sie tun, ist, einen Bundestagspräsidenten zu wählen. Mhm. Und da haben sie ja schon verkündet, dass die CDU Wolfgang Schäuble vorschlagen will.
Bundestagspräsident, ne?
Bundestagspräsident, mhm. Genau. Laut inoffizieller Hierarchie der zweitranghöchste Staatsoberhaupt, das Deutschland hat. Also ranghöchstes ist der Bundespräsident, dann kommt der Bundestagspräsident, dann kommt der Kanzler und dann kommt die Bundesratspräsidenten, glaube ich.
Du hast die Queen vergessen.
Ja, die Queen ist quasi auch noch dabei. Und genau. Und die alte Regierung bleibt noch so lange geschäftsführend im Amt, bis eine neue Kanzlerin und ein neuer Kanzler.
Ja, aber dann finde ich es halt krass, dass es jetzt, also ich habe gar nicht mehr so richtig mitbekommen, dass es jetzt überhaupt nochmal zur Debatte steht.
Nee, steht, ist beschlossen.
Ja, aber in den ganzen Gesprächen zur Bundestagswahl hat Merkel immer gesagt so, naja, also ich bin noch für persönlich eine Ehe nur zwischen Mann und Frau.
Ja und, aber ist jetzt durch.
Deswegen habe ich gedacht, das wäre auch so ein Ding, was nicht auf dem Tisch liegt mehr.
Ach so, ja, das liegt ja auf dem Tisch, das ist erledigt.
Johannes, ich bin nicht bescheuert, ich habe schon mitbekommen,
dass jetzt... Das ist mir gerade.
Ich glaube, was Paul meint ist...
Ich frage mich, wo kommt es jetzt her und warum, also ist es jetzt wirklich so ein Move, wir machen das jetzt noch oder ist es so ein Move, wir machen das jetzt... Weil die Bundestagswahl gerade rum ist und wir irgendwie Danke sagen möchten? Oder wo kommt denn das jetzt her?
Glaube, was denn? Das ist doch im Sommer beschlossen worden.
Ich glaube, das Ding ist, Frau Merkel wurde also in einem Interview nach ihrer persönlichen Meinung dazu gefragt.
Grundsätzlich, die Ehe für alle ist im Sommer beschlossen worden. Punkt.
Hä, das habe ich nicht mitbekommen.
Das hast du nicht mitbekommen?
War das da, wo wir beim Konzert waren an dem Abend? Wo ihr gesagt habt, ihr geht am nächsten Tag zu dieser Party?
Ja.
Aber war das nicht bloß eine Demonstration oder war das schon beschlossen?
Achso, das ist beschlossen worden.
Also,
Paul. Also ich glaube halt auch wirklich, dass was noch verwirrend da hinzukam, ist, dass
Nicht für die Rechte von allen.
Merkel wurde wirklich nach ihrer persönlichen Meinung in irgendeinem Interview gefragt und da hat sie gesagt, dass sie das halt nach wie vor eigentlich, wie du
schon meinst. Daraus habe ich so ein bisschen geschlossen, dann ist es auch so ein bisschen gerade nicht Thema
einfach. Lass uns doch nochmal über die SPD reden.
Um die SPD reden.
Ja, denn ich habe, also wenn ihr wollt, beziehungsweise ich wollte eigentlich nur
Quotenbrecher SPD reden.
Wow, jetzt lasst mich doch mal ausreden.
Ja, leg los.
Die Sache ist eigentlich, es geht gar nicht jetzt speziell per se um die SPD. Es geht eigentlich mehr um die Frage, kann denn nach so einem Wahlergebnis der Gang in die Opposition wirklich garantieren, dass es in der nächsten Bundestagswahl anders aussieht? Oder ist das jetzt einfach der letzte Halm, den sie noch haben?
Das ist der letzte Halm, den sie noch haben, glaube ich. Also ich glaube, dass sie, jemand hat geschrieben, und das fand ich eigentlich ganz witzig, Martin Schulz hat so viel Applaus bekommen, wie als er die Wahl gewonnen, als er verkündet hat, dass sie in die Opposition gehen. Das heißt, die SPD-Mitglieder und die Partei und auch die strammen Fans der SPD haben es nicht ertragen, also haben sich endlich frei gefühlt, dass das jetzt verkündet wurde, dass sie da nicht mitmachen. Von daher gesehen ist es, glaube ich, genau das. Also ich glaube, die sind einfach froh. Also was ist froh? Das ist die einzige Möglichkeit für sie gewesen, Handlung, also zu handeln und in irgendeiner Weise positiv für sie da rauszukommen, ob das so positiv ist. Sie haben ja auch relativ viel Kritik eingesteckt dafür, das sofort auszuschließen. Kann ich auch verstehen in irgendeiner Weise, weil
letztlich... Interessant, ich konnte es nämlich nicht so richtig verstehen. Ich habe mich ja so die ganze Zeit so ein bisschen dann gefragt. Es gab ja dann diese Runde mit Frau... Nee, es war die andere mit...
Anne Will wahrscheinlich.
Ja, genau, mit der, wie hieß sie denn, die hatte so ein rotes Kostüm, die Jungs aus Schwesig, genau, dankeschön. Schwesig. Die musste sich da auch quasi, also sie saß auf der einen Seite und neben ihr saß, haben sie Frau Schwesig neben die Dame von der Linken, Petra Pau, gesetzt und neben Herrn Gauland.
Anne Will war Schwesig, Gauland und Stern, Chefredakteur auf der einen Seite, auf der anderen Seite war von der Leyen, Cem Özdemir und der Kubicki.
Dann war es so, da war keiner von den Linken?
Nö.
Crazy.
Die
Stern TV lädt
die Linken ein. Die Linke ist irrelevant.
Und ich hatte so die ganze Zeit das Gefühl, dass ich, dass wirklich FDP, CDU und Grünen sie die ganze Zeit attackiert haben deswegen. Und ich dachte die ganze Zeit, hey, ist das doch völlig legitim,
ja,
nach so einem Ergebnis.
Naja, also, weil die aber keinen Bock darauf haben. Also weil ja, also der
Lindner, ja,
grundsätzlich hat keine Partei hat Lust, und es geht jetzt nicht um Befindlichkeiten oder weil die das blöd finden oder so, sondern einfach aus ihren politischen Zielen hervor haben die keinen Bock, mit Angela Merkel in eine Koalition zu gehen. Die FDP hat es versagt.
Weil du dabei prinzipiell den Kürzeren ziehst, oder was?
Sie haben alle schlechte Erfahrungen damit gemacht. Hm. Und sie sehen auch, dass die CDU im Grunde mit Angela Merkel ein sinkendes Schiff ist. Also Angela Merkel ist quasi angezählt. Die hat eh keinen Bock gehabt, nochmal zu machen. Jetzt hat sie es nochmal gemacht, jetzt hat sie es nochmal gewonnen. Die, auch wenn sie wahrscheinlich super erfolgreich wäre, hätte sie sich wahrscheinlich überlegt, ob sie 20 Jahre machen würde. Das heißt, du hast 4 Jahre vor dir, in der sehr viel Profilierung der CDU passieren wird, eine Koalition mit so einem großen Kollegen, insbesondere FDP und Grünen zusammen. Die müssen, du hast 4 Teilnehmer, die sich über jeden Scheiß streiten werden. Das ist so zäh für die. Mhm. Und die FDP ist froh, dass sie jetzt wieder im Bundestag gelandet ist. Die wollen jetzt auf Rebellen machen, die wollen jetzt auf dicke Hose machen, die wollen sich jetzt profilieren, die wollen bei der nächsten Wahl statt 8% 12% holen und wollen dann die starke FDP sein. Die Grünen das Gleiche. Und die haben alle keinen Bock, weil die müssen sich alle hinstellen und die Grünen müssen sich wahrscheinlich hinstellen und müssen sagen, naja, also Kohle machen wir jetzt nicht gleich raus und Obergrenze haben wir zwar jetzt nicht gemacht, aber es gibt jetzt doch irgendwie härtere Kontrollen oder irgendwie sowas. Also sie müssen da auch irgendwie ein paar Themen von sich aufgeben. Die FDP das gleiche Spiel, müssen jetzt doch ein bisschen mehr Geld in die EU geben und müssen jetzt da doch ein bisschen mehr Macht nach oben schicken, weil der Macron das gesagt hat. Und die CSU muss aufgeben, ständig von der Obergrenze zu schwadronieren. Das heißt, alle müssen irgendwie was auf den Tisch legen, was gekappt wird, und keiner kann da richtig gut rauskommen bei.
Ja, aber
das
dann
ist ja bei keinem eine Wunsch-Ehe. Also keiner hat ja Bock darauf.
Dann sind es ja aber, also wenn du es so erzählst, sind es ja relativ egoistische Motive, dann, warum sie da keinen Bock drauf haben. Also, weil was ich nämlich so interessant fand.
Ja, das kannst du jetzt sehen, wie du willst, ne? Also du kannst jetzt auch sagen, dass quasi die Parteien in irgendeiner Weise für einen sogenannten Politikwechsel angetreten sind und grundsätzlich Dinge anders machen wollen und das halt nicht sehen, dass das jetzt mit der Merkel
passiert. Ja, das verstehe ich auch alles. Mhm. Was ich halt nur aber dann in der Argumentation, also gerade der Özdemir und auch eigentlich nur der Özdemir, hat dann immer von einer von einer demokratischen Verantwortung gesprochen und hat damit die Frau Schwesig halt angegriffen. Genau. Er meinte so, ja, das ist ja richtig, klar, die gibt es, diese Verantwortung, aber die haben ja die Grüne, die FDP und die CDU genauso. Exakt, ja. Also das ist irgendwie so ein Totschlagargument so ein bisschen.
Das ist halt ein einfacher Schuss, weil also der Lindner hat es ja auch in dieser Elefantenrunde gesagt, sie fühlen sich halt jetzt, als hätte die SPD bestimmt, wer die Regierung macht. Also die SPD hat verloren.
Ja, so what? Also wenn 3 Kinder sagen, lass mal Fange spielen, eins sagt, nee, ich habe keinen Bock, dann
ja,
hat
gut,
das Kind keinen Bock.
Klar, aber also, naja, so einfach ist es ja nicht. Also du hast ja schon, Jetzt mal so ganz dramatisch.
Ich finde das so einfach.
Ganz dramatisch gesprochen, weil das ganze GZSZ-Tagespolitik-Ding außen vor gehalten. Ja, du hast jetzt eine demokratische Wahl, du hast die stärkste Wirtschaftsmacht in Europa und einen der stärksten Wirtschaftsmächte in weltweit. Und das Ziel ist oder sollte sein, und das ist das Interesse von jedem von uns in irgendeiner Weise, dass es eine stabile Regierung gibt.
Ja.
Ja? Wenn das bedeutet, dass die SPD halt auch nochmal zwei Klöße schlucken muss und sagen muss, mein Gott, dann verzichten wir halt auf zwei Themen und wir machen jetzt in die nächste Regierung weiter, dann so soll es sein, weil es ist der demokratische Wille. Das ist ja kein sogenanntes Wunschkonzert, wie das mal so schön ausgesprochen wird, sondern wir wählen und die sollen sich jetzt mal gefälligst den Kopf drüber machen, wie sie das zusammenstellen wollen. Weil ja im Grunde ja auch so, das ist ja das, was jetzt auch passiert, der Koalitionsvertrag, der da wahrscheinlich rauskommen wird, wird eine Mischung sein aus, im besten Fall ein Kompromiss aus allen politischen Wünschen, die in Deutschland gerade existieren. Und wenn dann einer sagt, ja, das will ich aber nicht, weil dann wirkt es halt, also ist die Berechtigung, ist schon okay, dass man sagt, das ist ein bisschen verantwortungslos. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass eventuell die Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen, FDP und CDU und CSU scheitern. Und da ist die Frage, wenn die SPD dann immer noch nicht will, dann gibt es Neuwahlen. Und das ist halt eine destabilisierende Sache,
ja,
die du halt nicht willst.
Da kann man ja auch nochmal an den Podcast von der Lage verweisen, die darüber auch schon gesprochen hatten, die nämlich auch der Meinung sind, beide, dass das wohl nicht passieren wird. Also sollte das scheitern, dann werden wir mal sehen, was die SPD macht. Ich finde es aber trotzdem, und das ist ja das, was in den letzten Jahren und Legislaturperioden, wo wir einen Mangel dran hatten, ist halt eine starke Opposition. Und deswegen finde ich das eigentlich ja fast begrüßenswert, dass die SPD dann sagt, wir haben keinen Bock.
Denkst du, die gehen aus in die Opposition, weil es für sie als Partei in dem Moment eine bessere Situation darstellt? Oder denkst du, die machen das, damit die AfD nicht Oppositionsführer wird?
Ich glaube, die machen das tatsächlich aus. Parteien oder Politikern immer was Schlechtes zu unterstellen. Deswegen glaube ich, es ist beides. Es ist sowohl, ja, dass sie wissen, es ist für sie PR-taktisch klüger in die Opposition zu gehen, sich da neu aufzustellen, ein bisschen zu beißen, als jetzt statt sich neu zu erfinden und trotzdem in der Regierung festgekettet zu sein. Ja,
also die sind halt berufsloser einfach.
Genau, sie wollen sich da irgendwie profilieren und sie haben das Gefühl, das können sie nur in der Opposition machen. Und man muss auch sagen, 20% ist wirklich schlecht für die. Wir haben uns alle dran gewöhnt an diese Umfragen, ja. Auch ich als jemand, für den es normal ist, dass quasi mehrere Parteien im Bundestag sind, die irgendwie alle nur kleine Prozente haben, aber so gesehen auf den Grand Scheme der deutschen Demokratischen Republik, der Bundesrepublik Deutschland, sind es Wahlergebnisse, die ziemlich schlecht sind.
Ja.
Und die SPD hat da keinen Bock drauf. Und das ist mit der Oppositionsführerei, das ist sicherlich ein Pro-Argument. Und ich persönlich, so sehr ich schon der Meinung bin, dass viele Dinge, die diese nächste Regierung machen wird, wahrscheinlich mir gegen den Strich gehen wird, so sehr sehe ich tatsächlich ein leichten positives Signal, weil es, mal so ganz krass gesagt, die CDU hat jetzt den rechten Rand verloren, ja. Die CDU ist aber trotzdem auch eine sogenannte Partei der Mitte. Das heißt, es ist eine stark bürgerliche Partei auch. Wertkonservativ in irgendeiner Weise. Die Grünen sind zwar ein bisschen links und ein bisschen freaky und die stricken alle und die haben alle Bärte und rauchen auch gern Marihuana, zumindest behaupten sie es. Tendenziell sind die Grünen aber auch eine relativ ziemlich bürgerliche Partei, ja, die sich für Themen interessiert, die jetzt nicht unbedingt nur den einzelnen Arbeiter was angehen, sondern einfach auch so möchte gern urbane, hippe Menschen wie wir auch cool finden. Und die FDP ist zwar wirtschaftsliberal und irgendwie Kapitalismus-Fan, aber auch die stehen ja für eine bürgerlichere Politik. Ja. Das heißt, es ist quasi so ein bisschen, das, was da jetzt gerade passiert ist, formiert sich eine Regierung der Bürgerlichkeit, die quasi sich gegen den linksradikalen und rechtsradikalen Mob stellt. Mal so ganz dramatisch und polemisch gesagt. Ich gehe nicht davon aus, dass beide Parteien links- oder rechtsradikal sind, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, ja.
Und das ist etwas, was neu ist und was ich mir, was ich, wo, wo ich gespannt bin, was dabei rauskommt. Und um das Ganze auf einer positiven Note zu enden. Die FDP ist für Legalisierung von Marihuana und die Grünen sind für die Legalisierung von Marihuana. Und
sind das aber auch die Punkte, die sie beiseite legen müssen für die große Koalition.
Oder es sind genau die beiden Punkte, wo die Merkel ganz leicht umzufallen ist. Weil sie sagt, ist eh wurscht, das schenke ich euch. Ja?
Außerdem kann man da geil Steuern drauf erheben. Das ist
quasi ein schönes Skandalthema, wo ich als CDU sagen kann, da haben wir verloren, aber dafür haben wir die Obergrenze. Mm. Und die anderen können sagen, das ist ein schönes Thema, wo sie ihre Stammwähler mit irgendwie happy machen. Ja. Aber trotzdem, und deswegen ist meine Prognose, dass es die Legalisierung von Marihuana noch in den nächsten 4 Jahren kommt.
Und deswegen nimmst du dein leeres Glas.
Boah, können wir das bitte... Ich wette... Was wettest denn du?
Ich wette was dafür. Ich wette einen Kasten Mate.
Ist aber aufregend.
Ein Kasten? Ich wollte gerade genau dasselbe vorschlagen.
Aber wettet ihr mit oder seid ihr dagegen?
Ich würde mit dir mitwetten.
Du glaubst nicht, dass in den nächsten 4 Jahren Marihuana legalisiert wird?
Ich glaube nicht, nee. Okay. Handschlag drauf.
Kastenmat, aber ich zahle den nur, du musst ihn selbst tragen.
Ja, ich zahle den nicht. Der Staat zahlt vom BAföG.
Hallo.
Der regelt das.
SPD hat das eingeführt übrigens, ne? Also frag dich mal, warum du
nicht. Ja, lass uns das mal hier jetzt beiseite legen. Das ist mir alles zu anstrengend, dieser ganze Regierungsquatsch hier.
Es tut mir leid.
Nee, ist alles gut. Ich finde ja nur, das war einfach interessant. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir...
Es ist auch schon gut, dass wir mal drüber geredet haben.
Total. Wir hatten ja offensichtlich auch alle ein bisschen was auf dem Herzen, oder?
Ja, geht.
Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, wir haben total Bullshit geredet, schreibt uns eine E-Mail oder ein Kommi.
Hate@1024.
Nee. Da gibt's nicht jemand. Also dann schickt uns jemand eine E-Mail und hat voll den konstruktiven Kommentar und ich habe keine Angst vor euren Hate-Mails, ganz ehrlich. Da mache ich mir keine Sorgen.
Ja, und dann sitzt wieder 3 Tage heulend hier rum.
Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr Ole Ansgar Nepomuk heißt. Oder Abigail Esmi.
Abigail Esmi.
Esmi. Oder ist Sky.
Wie wird Esmi geschrieben?
E-S-M-E-E.
Das ist aber ein Doppelname,
Esmi.
Ja?
Esmi. Abigail Esmi, ja. Ist ein Doppelname. Oder Sky.
Finde ich eigentlich gar nicht so schlimm an.
Oder
finde eigentlich ganz coole Namen. Abigail Esmi.
Abigail finde ich so ein bisschen, das klingt so ein bisschen nach Oma.
Abigail finde ich einen guten Namen. Also ich finde es ein bisschen komisch, also ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen komisch, als deutsche Abigail zu heißen, aber grundsätzlich finde ich es nicht ein blödsinn Namen.
Und wie findet ihr White Win Vaughn?
Spirituell. White Win Vaughn.
White, also wie Fight. Fight Win Vaughn.
Ach so, Fight Win Vaughn.
Ja. Und also es sind 3 einzelne Namen.
Aber da ist so ein bisschen die Frage, also da ist ja offensichtlich, also was ich in der Gefahr, ein bisschen un-PC zu werden, da ist auch möglicherweise auch ein kultureller Hintergrund, wenn ich mein Kind Fight Win Vaughn nenne. Also wie wird denn Vaughn geschrieben? Wie der amerikanische
Vaughn. Okay. Wie Vince Vaughn, genau.
Ja, dann ist ja doch ein bisschen komisch. Das ist ja was Nordisches, was Vietnamesisches und was...
Ist das Multikulti gelebt?
Ja, das kann natürlich sein. Also ich glaube, es geht einfach so um die Namens...
Bei Veit ist schon was Nordisches irgendwie, oder?
Also um mal kurz aufzuklären, was das hier für eine Liste ist. Ich habe von einer Freundin, deren Schwester arbeitet im Krankenhaus in Brandenburg. Und dort haben sie in bester, wir scheißen auf Datenschutzgesetz.
Hey,
und,
ich glaube, dann möchte ich das nicht weiterhören.
Nee, ich lese keinen Nachnamen vor. Ich lese keinen Nachnamen vor.
Steht die Nachnamen da mit drauf?
Ja, das ist Alter, halt, das ist richtig hart, ne? Aber das Ding ist, was eigentlich ein bisschen schade ist, dass manche Namen durch den Nachnamen eigentlich erst noch viel besser werden. Aber natürlich werde ich das jetzt nicht tun.
Ja.
Wahrscheinlich
weil alle Müller
oder und die haben dort nämlich auf der neugeborenen Station haben die halt eine Liste ausgehängt, die Best Names of All Time heißt. Und da sind diese Namen drauf. Zum Beispiel auch Mary J. Sunshine.
Mary J. Sunshine finde ich geil.
Da bist du aber auch
Mary Bescheid, Jane, ne? Sunshine.
Oder also bei denen bin ich mir absolut sicher, dass sie einfach nicht wussten, wie sie Diamant auf Englisch schreiben. Der heißt nämlich einfach Sky Diamomond.
Diamomond. Diamomond.
Richtig gut finde ich auch Loveland Lexi. Das klingt einfach nur nach einem krassen Webcam-Service.
Wollte ich gerade sagen, das klingt dann, dass wir die Karriere schon gesetzt.
Den habe ich noch gar nicht gesehen. Sam Gerd Helmut.
Sam Gerd Helmut. Das ist geil.
Mega nice.
Das ist Multikulti. Ja.
Was ist ein Multikulti?
Das ist der moderne Hippe.
Sam ist wahrscheinlich der nichtssagendste Name der Welt.
Ja. Ich wusste auch übrigens gar nicht, dass es offensichtlich auch in Deutschland erlaubt, dass man ja Unterstriche und Ausrufezeichen seinen Namen
Unterstriche?
Was? Ja, glaub hier, Damon Angelo. Angelo.
So Zockernamen, oder
Damon was? Unterstrich Angelo.
Okay.
Muss ich auch nicht.
Das ist vielleicht bloß ein langgezogenes N.
Oder das ist einfach nicht so ordentlich. Also
typ Damon Angelo. Oder vielleicht ist es auch dieses zusammen.
Ich glaube, glaub, 100 Zeichen darfst du nicht in deinem Namen verwenden.
Das glaube ich auch nicht. Sternchen. Paul Sternchen. Ja,
aber oder dann hat halt eine von den Schwestern besoffen den Namen eingetippt. Ja,
das glaube ich
hat dann aus Versehen einen Unterstrich gemacht. Oder, ach so, vielleicht sollte es auch ein Bindestrich sein, siehst du? Ja, okay. Mhm. 1024 investigativ.
1024 fragt nach.
Übrigens, den besten Namen, den ich wirklich persönlich auch wirklich einfach cool finde, ist Logan Elvis.
Logan Elvis
ist ja wirklich
wundervoll.
Ja, finde ich auch richtig gut.
Ich finde, es ist der Name der Folge, Logan Elvis.
Logan Elvis. Ja, ansonsten sind halt auch so, also sind halt so Alltime-Favorites auch dabei. Sowas wie Ashley Lila, Charlie Feline.
Ashley Lila.
Haley Joyce, Aiden Maurice.
Kannst du sagen, wo in Kranken? Achso, nee, wo in Brandenburg.
Irgendwo in Brandenburg, aber ja. Ich weiß nicht, ist nicht so weit weg.
Die Brandenburger, ne? Da denkt man immer, das sind keine Menschen von Welt.
Nee.
Aber die kennen ihre Namen.
Die kennen ihren Namen.
Ja. Also fand ich auf jeden Fall mal erwähnenswert, sind schon schöne Namen dabei.
Gibt's eigentlich auch einen Daenerys?
Nee. Ja, das wird ja jetzt erst kommen wahrscheinlich, ne?
Ja, das kommt, die Generation kommt wahrscheinlich wirklich erst da.
Aber die heißen ja erstmal alle, wie heißt Harry und
John.
Wie heißt denn bei
You Know Nothing?
Hermine und Ron.
Na.
Weasley.
Ich glaube, Hermine gibt's.
Na, Hermione ist doch wahrscheinlich aber auch so ein Klassiker.
Hermine finde ich besser.
Hermine?
Ja.
Ich habe neulich, wo war denn das? Da habe ich auch so einen heftigen Namen. Achso, neulich habe ich durch Zufall gelesen, dass heute der Namenstag von welchem Namen auch immer war. Und das eine war halt sowas, weiß nicht, Otto oder so oder Jonas, also was relativ Normales. Und das andere war auch so Brechthild oder so. Ich dachte, Alter, wer feiert denn heute noch so einen Namenstag? Also
gibt's für jeden Namen Namenstag?
100 pro.
Und wer bestimmt Namenstage?
Keine Ahnung. Gibt's, also ich weiß nicht, gibt's
Bundesinstitut für Namenstage? Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Bundesministerium
für Namenstage. Ich
jetzt AfD geführt.
Noch es nie gibt davon gehört, nicht, dass es einen Namenstag für meinen Namen gibt.
Ich könnte mir vorstellen, dass es für Jeremy Pascal keinen Namen, naja, aber Jeremy Pascal vielleicht noch.
Dann Jeremy. Hast du zweimal für Jeremy und Pascal.
Aber für,
also, wann ist der Namenstag?
Ashley Lila oder so, die hat bestimmt keinen Namen.
Ashley Lila.
Dann. Ist halt auch oder ist, also ist Mädchen, oder?
Ich gehe mal davon aus. Also Ashley gibt's ja auch als jungen Vornamen.
Das stimmt.
Das,
wie bei Ash Ketchum.
Ich weiß auf jeden Fall, dass an meinem Geburtstag ist der Tag des Baumes. Das finde ich auch ganz cool.
Okay. Ich glaube, die Namenstage kommen meistens durch
Ach was, mein Name bedeutet berühmter Kämpfer, Krieger? Nice.
Laut, Macht und kraftvoll.
Das kann Namenstage.
Nicht stimmen.
Also sogar mehrere. 28. April, 21. Juni, 1. September, 25. Oktober und 25. August. Du hast so viele Namenstage, das kann bestimmt was. Das ist
ein Hammer. Warum denn?
Ja, weil du halt viele Namenstage
hast. Aber wieso denn gleich 5?
Weiß ich auch nicht. Soll mal gucken, wie viele Namenstage ich habe. Ich habe bestimmt mehr.
Vorname.com ist ja auch eine schöne Seite.
Ja, welchen Namen denn sonst, Johannes?
Johannes Adolf.
Wow. Uff. Gott ist gnädig, Gott ist gütig. Ja? Der Gott ist Begnadete. Das bin ich schon. Ich guck mal, wie viele Namenstage ich habe. Sag Zillotier.
Eieieiei.
Das sind ja 18 Stück. Geil.
Abgefahren.
Paul, schauen wir auch nochmal ganz kurz, oder? Paul hat.
Paul Adolf, was ist denn los? Was hat die Seite mit Adolf?
Warte mal, wir müssen noch.
Also ich habe die meisten Namenstage.
Guck mal bitte Pauls Namensbedeutung noch nach. Kurz.
Der Kleine.
Der Kleine.
Okay, süß.
Paulchen.
Süß. Ja, das ist doch schön. Haben wir das auch mal geklärt.
Björn heißt der Braune.
Ich dachte, das heißt Bär.
Und der Braune.
Der braune Bär?
Nicht der braune Bär. Ich habe extra nachgeguckt, weil ich so fasziniert
bin. Was hörst du gerade über Star Trek reden oder willst du jetzt über Star Trek reden? Luis, was hörst du gerade?
Ich, okay, gut, hätten wir das auch geklärt. Ich höre gerade zur Zeit gar nicht so viel Neues, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt angefangen, das. Ich habe angefangen.
For real?
Das Hörspiel zu Der Schwarm zu hören von Frank Schätzing.
Mhm.
Ich habe das schon mal vor mehreren Jahren mal gehört, aber ich habe es irgendwie, ist mir die Datei verloren gegangen.
Okay.
Damals irgend so eine wilde Kazaa-Datei. Ich habe das jetzt aber über Connections habe ich das jetzt wieder bekommen und habe wieder angefangen reinzuhören. Es ist ein wunderschön produziertes Hörspiel, das echt von der Qualität her auch sehr toll ist.
Hörspiel, genau.
Und also ich mag Hörbücher auch, aber Hörspiele finde ich immer noch ein bisschen Kino-esker. Das ist echt super. Leider schlafe ich halt immer super schnell ein, aber das höre ich gerade zum Pennen auf jeden Fall. Und da ich sonst nicht so viel höre, sehe ich aber, ja, wie du schon erwähnt hast, die neue Star Trek-Serie, Star Trek Discovery, die auf Netflix läuft.
Und was, ist die jetzt von Netflix produziert oder ist das eine Sender von Netflix,
der Sender, wo das Star Trek macht? Ich glaube, die ist von CBC produziert. Und Netflix hat sich aber die Exklusivrechte gesichert. Und übrigens, auch dort hat die Hauptdarstellerin einen männlichen Namen, der offensichtlich auch für Frauen geht, nämlich Michael.
Steve.
Nee, Michael.
Okay.
Wusste ich vorher auch nicht, fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Also es war
die Frau heißt Michael.
Michael, ja.
Okay.
Man kennt die gute Hauptdarstellerin aus Walking Dead. Dort hat sie Sasha gespielt, wenn ich mich nicht irre. Sie heißt Sonequa irgendwie Jones oder so. Irgendwie.
Jones ist ja fast wie der Star Trek Walking Dead zu schauen, wenn sie da nicht mitspielt.
What? Das ist witzig, dass du das sagst, weil sie galt, glaube ich, in The Walking Dead jetzt auch nicht als die beste Schauspielerin.
Ja.
Aber.
Ja, Schauspielerin, aber die Figur war halt langweilig. Aber
ja,
sind ja eigentlich alle Figuren von Star Trek, von Walking Dead langweilig. Von daher gesehen
ist es ein bisschen
schwierig.
Außer Carl.
Carl! Zu der Serie. Mhm. Ich finde die super. Ich finde die richtig grandios.
Wow.
Und zwar aus.
Jetzt haben wir so viele Hörer verloren.
Und zwar aus folgenden Gründen.
Und zwar aus mehreren Gründen. Aus jetzt folgenden Gründen. Ja, wahrscheinlich die Hardcore-Tracker haben jetzt schon ausgeschaltet. Weil die Serie sich vom Look and Feel anfühlt wie diese neuen Filme, die ja mit dem J.J. Abrams Film gestartet haben. Ich glaube, der hieß das Erwachen der Macht. Entschuldigung.
Hallo.
Und das Ganze spielt aber in dieser Original-Timeline aus dem Star Trek-Universe. Also es ist nicht diese verwirrende Kelvin-Timeline, die ja diese neuen Filme aufgemacht haben.
Ja.
Das heißt, Vulkan existiert noch, erst nicht explodiert. Es ist quasi wirklich die Story, bevor Kirk, der Ur-Kirk aus der The Original Series quasi losgeflogen ist.
Verstehe. Spielt also in den 50er Jahren eher statt in den
so ähnlich. Das Ganze, was sich halt so ein bisschen weird anfühlt, ist vielleicht einfach, dass das einfach so alles bombastisch gut aussieht. Also so eine Special Effects hat es halt in der Star Trek-Serie noch nie gegeben. Ja. Also so wirklich Special Effects waren vielleicht so ab Deep Space Nine oder Voyager so in einer Art und Weise, dass man die sich in der Fernsehserie gut angucken konnte. Vorher war das eigentlich alles eher mal so ein bisschen, naja.
Aber es geht ja nicht um Special Effects bei Star Trek, ne?
Ja, das ist ja das vorherrschende Ding, worüber sich ja viele streiten, dass ja die neuen Filme auch zu actionlastig sind und dass es weniger um diesen Erforschungsdrang geht und weniger darum geht, Konflikte kriegs- und gewaltfrei zu lösen. Und da wird man bei der neuen Serie aber schnell merken, dass das schon in eine komplett andere Richtung geht. Die Folgen sind auf jeden Fall actiongeladener. Aber sie haben eine unglaublich hohe Intensität und eine Atmosphäre, die wirklich echt sehr fesselnd ist. Schon allein, wenn man sich die Klingonen anguckt, die in den ersten zwei Folgen auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich glaube, auch in der gesamten Serie eine Rolle spielen werden, weil es eben um den großen Krieg zwischen Föderation und den Klingonen geht. Die haben sich schon ziemlich düster gemacht. Schon fast so ein bisschen Ork-esque, würde ich sagen. Das alles funktioniert aber so wunderbar gut, weil es an den richtigen Stellen mich zumindest daran erinnert, wie ich früher mit meinem Dad halt Star Trek geguckt habe. Und dann, klar, dann ist da halt mal ein Schauspieler bei, der jetzt vielleicht nicht das größte Talent auf dem Planeten ist, aber das war in den früheren Serien auch schon so. Und daran wird man sich vielleicht auch nicht stören, auch wenn der Anspruch an Serien heutzutage sicherlich ein anderer ist. Ja. Trotzdem ist das eine Qualität, die man in der Star Trek-Serie bisher so nie gesehen hat. Und ja, das funktioniert, wie gesagt, alles gut. Es gibt natürlich den üblichen Fanservice. Dann liegt da halt irgendwo mal so ein Tribble auf dem Schreibtisch von dem Captain rum, so ein kleines flauschiges Pelzbällchen. Das sind so kleine lustige Nagetiere ähnlichen oder so Ratten im Weltall, sag ich mal, die vermehren sich ganz, ganz schnell und so. Das ist Running Gag. Ja, es hat natürlich auch Szenen gegeben, die ich vielleicht ein bisschen befremdlich fand. So eine Szene, die so vergleichbar sind wie halt in, jetzt, sorry, der Verweis auf Star Wars, aber die Szene in Episode 7 mit diesen Monstern da an Bord bei Han Solo.
Spoiler. Auf dem
Schiff. Diese komischen Raygars oder wie die heißen. Also sowas kannte man in Star Trek halt vorher nicht. Es gab keine Weltraummonster.
Ja, ja, ja.
Und das haben ja auch die neuen Filme eingeführt. Da gab es ja auch mit Kirk oder Spock auf dem Planeten so eine Eisspinne oder sowas. Und das ist halt so der Anstrich, der so ein bisschen fresher wirkt, der aber auch noch ein bisschen befremdlich daherkommt. Aber so in dem Moment, wo sie halt zum Beispiel auf dem Schiff in die Kantine reinkommen mit ihrem Tablett in der Hand, dann denkst du halt sofort an die Kantine auf der Enterprise oder auf der Voyager, ja. Und das sind dann halt wirklich so, ja, ich habe so echt gemerkt, dass ich das Franchise irgendwie vermisst habe. Zumindest auch in Serienform. Und das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe, glaube ich, seitdem ich früher mit meinem Dad Star Trek geguckt habe, Star Trek jetzt nicht mehr in Serienform geguckt, also okay, höchstens mal in Film oder so. Und da gibt's ja auch leider nur eine Handvoll, die wirklich gut waren. Aber ja, hey, ich bin mit dem Ding super zufrieden und ich habe mich echt gefreut. Mir ist heute auf Arbeit aufgefallen, hey, heute ist Montag, es kommt die neue Folge, und habe mich tierisch gefreut. Und deswegen rate ich doch jedem an, auch wenn er noch so skeptisch ist vielleicht, ob der neuen Star Trek Serie, dann schaut euch die mal an. Die ist
also kickt mal.
Schweinegeil.
Geil. Paul?
Ich habe
was macht die Mittelliste?
Ich bin auf Platz 66 angekommen.
Okay.
Und das war Wade Pony von Deftones.
Geil.
Das habe ich gehört. Ist auch ziemlich cool. Und dann habe ich Royal Bunker von Sido und Kool Savas gehört.
Stimmt, das hast du mir auch schon empfohlen.
Und das ist auch ziemlich cool. Und das war's.
Okay.
Machst du jetzt den Anti-Louis?
Nö. Aber was soll ich großartig dazu sagen? Ich meine, Deftones kannte ich schon und ich wusste auch vorher schon, dass Wild Pony ein krasses Album ist.
Ja, okay.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht der Erste bin, der irgendjemanden von Deftones erzählt.
Ja. So,
geh mal ganz pauschal
aber von man aus. Kann auch immer, man kann auch immer einsteigen.
Und dass die Leute, die uns hören, Sido und Kool Savas kennen, davon gehe ich irgendwie auch so ein bisschen aus.
Aber es ist nicht peinlich.
Das Album?
Ja.
Ist auf keinen Fall peinlich. Es ist bestimmt kein Klassiker so. Aber ich glaube, die haben ein zeitloses Album gemacht. Okay. Also, und zeitlos meint nicht, dass es jetzt 30 Jahre lang relevant ist, aber es heißt auf jeden Fall, dass es nicht auf irgendeinen Hype aufspringt und in 2 Jahren nicht mehr gehört wird, sondern ich glaube, dass es über einen langen Zeitraum funktionieren kann. Und dass die beiden gut sind in dem, was sie machen, kann man sich, glaube ich, denken anhand des Erfolges, den die beiden nach wie vor haben.
Auf jeden Fall.
Also ich glaube, die Sache war, ich habe mir so ein paar Interviews angeguckt und die Frage ist halt immer so, hä? Und warum ihr und warum ist da ein Hai vorne drauf und seid ihr die Haie in einem Fischbecken und so? Und
ich glaube, die finden es einfach cool.
Ich glaube, die finden es einfach cool und ich glaube, selbst wenn es dieses abgedroschene Bild wäre, die Haie in dem Fischteich zu sein, why the fuck not? Ja. Ich meine, das ist Sido und Kool Savas, weißt du? Klar. Und ich finde, das zeigen die auch auf dem Album. Es sind auch so ein paar Features, nicht viele, aber es sind 2, eigentlich 3, eigentlich sogar 4, aber 2 offizielle. Und die finde ich auch, das sind auch beides so mit die stärksten Songs, finde ich.
Wenn andere rappen dürfen, ist es nicht schlecht.
Das ist ein Zeichen eigentlich, ne?
Ja. Okay, ich habe auch nicht wahnsinnig viel beizutragen. Ich habe mir musiktechnisch mal wieder den Katalog von J. Cole vorgenommen, unter anderem das neueste Album, weil ich am Freitag auf Konzert gehen darf.
Als Warm-up.
Genau. Und diese For Your Eyes Only ist nach wie vor eine gute CD quasi.
Scheibe,
eine gute Scheibe. und ich bin sehr gespannt auf das auf den Live-Auftritt von ihm. Was mir den Live-Auftritt ein bisschen versaut hat, ist tatsächlich, dass Kendrick Lamar angekündigt hat, auch auf Europa-Tour zu gehen. Das hat es mir insofern versaut, weil quasi J. Cole live zu sehen, so ein bisschen, genauso wie Chance the Rapper live zu sehen, war so das Nächste, was ich rankommen könnte, jemanden im Umfeld von Kanye West live zu sehen. Mm. Und J. Cole live zu sehen, ist so das Nächste, an das ich rankommen könnte, um
Kendrick Lamar
live zu sehen. Jetzt darf ich Kendrick Lamar hoffentlich auch noch live sehen, aber das werden wir erst wissen, wenn die Tickets zur Verfügung stehen.
Ich habe so ein bisschen Schiss, dass der so nach Deutschland kommt, aber dann so nur so in weirde Städte, so wie
Aschaffenburg.
Die Tour-Dates sind schon bekannt.
Ach so?
Februar und März. Und das letzte, tatsächlich letzte Konzert von Kendrick Lamar auf dieser Europa-Tournee ist Berlin.
Boah. Und sind auch schon Pesetas raus?
Nee, es gibt nur die Dates. Tickets gibt es noch keine.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass er ziemlich teuer wird.
Meinst du, ist dreistellig?
Nee, ich glaube, der wird da seine typischen 60 Euro verlangen. Also ich glaube,
was nicht, denkst du, wo spielt er in Berlin?
Das haben sie, glaube ich, schon angesagt. Also die Columbia-Halle sein, wo sonst? Fritz Club.
Mercedes-Benz Arena.
Vielleicht auch, aber ich glaube nicht.
Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf, ey.
Das wäre auf jeden Fall näher. Ja, und die zweite Empfehlung, die ich raushauen will, ist ein Spiel. Und zwar bin ich da tatsächlich
mal ruhig.
Vorgestern drüber gestolpert. Und zwar es ist ja für die Gamer-Szene bekannt, dass es ein Phänomen gibt, das heißt Players Unknown Battlegrounds, was ein Mod ist von irgendeinem anderen Spiel, was ich jetzt auch nicht kenne, ist auch gar nicht so wichtig. Der Witz daran ist, es ist auf jeden Fall ein 100 Spieler auf einer Map werden gedroppt und wer am Schluss überlebt hat, gewonnen. Daraus hat sich so ein Phänomen ergeben, was ganz viele Leute in den Bann gerissen hat und für die PlayStation gab es das nicht oder gibt es das nicht. Und dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass es ein weiteres Spiel gibt namens Fortnite, was wohl so ein Zombie-Shooter ist mit irgendwie, du baust eine Basis und irgendwas. Und die Leute.
Ein Fort.
Und die Leute, die dieses Spiel gemacht haben, haben dann beschlossen, dass sie quasi einen Battle Royale-Modus einführen, der auch tatsächlich aktuell umsonst zu spielen ist für die PlayStation. Kann ich also jedem empfehlen, sich runterzuladen. Und das ist tatsächlich ein ziemlich genauer 1:1 Klon von Players Unknown. Und das macht einen Heidenspaß.
Außer, dass man nicht Auto fahren kann, wie ich bitte erfahren musste.
Man kann nicht Auto fahren. Das ist tatsächlich der größte Flaw.
Das geht nicht?
Nee, daran würde ich
anfangen. Das Komische ist aber, dass richtig viele Autos rumstehen, dafür, dass du nicht mit denen fahren kannst.
Aber vielleicht ist das ja so ein Ding, was sie dann nochmal irgendwie nach.
Vielleicht, aber es kann sein, dass ihre Original-Engine quasi kein Autofahren hatte. Sein, ja. Und dann ist es für sie immer ein bisschen schwierig, das einzubauen halt. Ne? Aber das spiele ich Fortnite Battle Royale. Ist so ein bisschen die Ersatzdroge für Players Unknown und das werde ich sofort liegen lassen, wenn nächstes Jahr Battleground-Dingsbums Players Unknown für die PlayStation rauskommen wird wahrscheinlich.
Das ist ganz interessant, ne? Wenn die jetzt überall irgendwie, können wir schon vorstellen, dass die größeren Shooter, die jetzt so rauskommen, fast alle so einen Modus irgendwann haben.
Also diesen werden, Modus oder? Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der
überall. Also stell dir vor, Battlefront hatte sowas.
Ja. Das wäre auch ist edel. Die Frage, ob diese Spiele denen dann so gut oder so essen. Weil, und man das muss ja auch sagen,
irgendwie passen, ne?
Genau, muss auch irgendwie passen. Aber es ist ja auch so, dass. Das ist halt auch ein Hype gerade. Hm. Und wenn man das ein bisschen spielt, dann hat man da Bock drauf, aber dann ist es wie bei jedem Spiel, wenn man diesen Modus ein paar Mal gespielt hat, dann ist man, glaube ich, irgendwann auch durch. Und dann ist auch der Hype wieder vorbei. Also es kann gut sein, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass viele drauf springen werden, aber ob das dann bei allen dazu führen wird, dass
wird die Zukunft beweisen.
Die Zukunft beweisen.
Real Talk.
War das Wort zum Sonntag?
Sonst zum Montag war das, obwohl es am Dienstag veröffentlicht wird.
Hör doch mal auf, so rumzuprollen. Was ist denn,
wenn du das nicht schaffst? War es das Wort zum Tag der Deutschen Einheit? Nachträglich.
Chillt alle mal ein bisschen.
In eure Ohren, durch die Vergangenheit, in die Zukunft.
Mein Wort zum Tag der Deutschen Einheit ist, chillt alle mal ein bisschen. Das ist gut für den Cholesterinspiegel. Und gut fürs Seelenheil.
Soll ich auch noch ein Wort? Also sollen wir jetzt jeder noch ein Wort raushauen? Nee.
Also ich werde nichts sagen.
Okay, gut. Dann,
Das war 10, 2, 4. Ich bin Johannes. Neben mir sitzt Louis.
Einen wunderschönen guten Abend und einen schönen Feiertag.
Und Paul sitzt auch da.
Ich bin Dave.
Passt auf euch auf, lasst euch anquatschen. Cheers.
Tschüss.